Trainer, aber auch wir als Selbstständige, die mit Teams arbeiten, mit Menschen arbeiten, wir müssen halt auch gute Resonanzleser oder Leserinnen sein. Ja? Erkennen wir, ob wir in Resonanz mit Menschen kommen? Erkennen wir, wie die auf uns reagieren? Spielen die mit dem Handy rum nach 5 Minuten oder gucken die mir in die Augen und hängen irgendwie an meinen Lippen metaphorisch? Also sind die noch dabei, ja oder nein?
Sind sie noch dabei, ja oder nein? Eine entscheidende Frage, wenn ich mit meinen Kunden spreche, bestellen sie oder nicht? Ja oder nein, sind sie noch dabei? Auch eine entscheidende Frage, wenn ich mit meinen Mitarbeitenden spreche, machen sie noch mit oder nicht? Dieser und weiteren spannenden Fragen gehen wir im Interview mit Stefan Kermaß nach, dem Doppel-Olympiasieger und Bundestrainer im Hockey. Es geht um die Frage, ob Vorbereitung vielleicht besser ist wie ein guter Plan, ob Pausen für die Regeneration wichtig sind und was das für die Strukturierung eines Arbeitstages, aber auch einer Arbeitswoche, eines Arbeitslebens zu bedeuten hat und wie man mit Niederlagen umgehen kann und vieles andere mehr, bespreche ich heute mit Stefan und ich freue mich riesig, dass ihr dabei seid. Ja, also ich freue mich riesig, dass ich heute den Stefan Kermaß zu Gast habe. Und Stefan ist Performance Coach, Teamentwickler und Organisationsentwickler. Er wird es bestimmt noch ein bisschen ausbauen, was da genau dahinter steckt. Aber vor allen Dingen auch Doppel-Olympiasieger und Bundestrainer im Hockey. Und ja, das freut mich, Stefan, dass wir heute gemeinsam das Interview machen und ein bisschen Sport und Business verknüpfen können. Aber sag selbst was zu dir und zu deinem Lebenslauf, der ja sehr spannend ist, Stefan.
Lieber Heiko, vielen Dank für die Einladung und für die nette Anmoderation. Genau, in meinem früheren Leben war ich mal sehr im Sport aktiv und ebenso im früheren Leben war ich auch mal in der Wirtschaft sehr aktiv, weil ich habe mal eigentlich Jura studiert und auch 2 Examen geschrieben. Und diese Dualität zwischen Sportwelt und Businesswelt, zwischen was passiert im Büro und was passiert auf dem Sportplatz, wie arbeiten Menschen zusammen, warum machen die einen das irgendwie besser als die anderen, das treibt mich gefühlt schon seit vielen, vielen Jahren an und daraus geht jetzt auch meine Selbstständigkeit hervor. Die Frage, was brauchen Teams, was brauchen Führungskräfte, was braucht die Organisation generell womöglich an Struktur, an Beobachtung, an Interventionen, an Kommunikationen, um, was wir alle immer irgendwie wollen, erfolgreich zu sein.
Ja, ich finde es toll, dass ich so einen Profisportler sozusagen oder einen ehemaligen Profisportler zu Gast habe, weil ich habe auch einen kleinen Berührungspunkt. Ich bin hier bei uns in Aalen im Aufsichtsrat unseres Profifußballvereins und ich nutze auch immer die Gelegenheit, mit den Trainern zu sprechen. Und ein Punkt, der ist mir mal im Gedächtnis geblieben, der Sport ist extrem unmittelbar. Also wenn du als Führungskraft oder als Organisator, in dem Fall als Trainer, die Sache nicht richtig aufstellst, im wahrsten Sinne des Wortes, dann verlierst du das Spiel und hast sofort das Feedback. Also nirgendwo hast du so schnell das Feedback auf Erfolg oder Nicht-Erfolg wie im Sport. Bei jedem Spiel sofort nach ein paar Minuten weißt du sozusagen, hat es geklappt oder nicht und musst halt sehr dynamisch, sehr agil, würde man heute vielleicht sagen, deine Taktik anpassen, alles anpassen, auch immer wieder alles in Frage stellen. Und deswegen glaube ich, mit Profisportlern zu sprechen, kann für alle, die im Business zu tun haben, nur von Vorteil sein.
Eine schöne Analogie. Wir bekommen das Feedback eigentlich direkt auf dem Spielfeld in der Situation und können darauf reagieren. Und wir haben das Feedback spätestens nach dem Abpfiff. Ja? Und wenn ich jetzt halt so höre, dass endlich auch in der agilen Szene so, ja, alle 2 Wochen jetzt mal ein Retro oder alle 4 Wochen setzen wir uns mal hin und schauen mal zurück auf das, was war. Das macht der Sport letztendlich jeden Montag, sage ich immer. Ne? Also egal, ob Bayern 5-1 gegen Gladbach verliert oder 5-0 Champions League gewinnt, am Montag setzen die sich hin und schauen sich an, in der Retro, was lief gut, was lief nicht gut, was müssen wir anpassen, was machen wir so weiter. Also die Analyse über das, wie arbeiten wir zusammen, findet im Leistungssport, im Teamsport zumindest so unmittelbar und regelmäßig statt, dass immer wieder in kleinen Schleifen iterativ kleine Anpassungen vorgenommen werden, um am nächsten Wochenende hoffentlich wieder oder noch erfolgreicher zu sein.
Ja, das ist cool. Das heißt also, die Trainer im Sport, die haben schon agil gearbeitet, wo in der Wirtschaft noch keiner drüber gesprochen hat.
Das weiß ich nicht, ob man das so provokativ sagen kann, aber ich sage immer, ey Freunde, das ist super, dass ihr das jetzt mal macht und euch da ganz stolz alle 2 Wochen hinsetzt. Das ist zumindest im Leistungssport schon sehr lange gang und gäbe, weil genau wie du es schön gesagt hast, ich habe eine Leistung vollbracht, da gab es ein Feedback, nämlich vom Wettbewerb, vom Gegner, wir haben gewonnen, wir haben verloren Und natürlich gehört die Analyse in welcher Form auch immer. Früher waren es mal zweistündige Videobesprechungen, jetzt sind so 25 Minuten kurze Catch-ups mit geschnittenen Szenen der 25 Co-Trainer. Also wie ich es mache, ist ja egal. Aber die gebotene Leistung zu analysieren und die kleinen Schrauben wieder zu drehen anzupassen, die ist mit Sicherheit im Leistungssport immanent. Und agil noch viel mehr, weil natürlich jedes Sportspiel in meiner Beobachtung per se ja komplex und damit auch agil ist. Ja, weil ja immer wieder die Frage, wie kann ich denn auf die nächste Aktion des Gegners anders reagieren? Wie kann ich denn meine Strategie umstellen innerhalb quasi einer Wettkampfphase? Die ist genauso immanent, ansonsten werde ich ja nicht erfolgreich sein.
Ja, die Zeitzyklen sind unheimlich kurz. Ich finde es sehr, sehr spannend. Ich finde es auch sehr spannend, hätte ich nicht für möglich gehalten, wie intensiv gearbeitet wird auf dieses eine Spiel. Also wenn ich immer sehe, ab und zu mal stellt der Trainer ein bisschen, was er tut, in den WhatsApp-Chat rein. Da darf ich dann auch mal ein bisschen reingucken in die Welt des Profifußballs, wie genau der Gegner analysiert wird, wie mit Videosequenzen gearbeitet wird. Also es erscheint ja dann, die kicken halt 90 Minuten und das war's dann. Aber die Vorarbeit ist immens auch fürs Trainerteam, um das vorzubereiten. Also das ist, hab ich nicht gedacht, dass das so eine große Dimension einnimmt.
Da sind zwei ganz wichtige Business-Faktoren drin, die du gerade erwähnt hast. Zum einen hast du das Wort Vorbereitung gesagt. Ja, der Matchplan, der mal so als Vokabel vor 10 Jahren in war, der ist eigentlich kein richtiger Plan, weil wir wissen ja, dass die Folge von Planung sind Pläne, aber in der agilen, komplexen Welt bringen uns halt Pläne nicht weiter. Also was mache ich? Ich bereite mich vor. Ich schaue, was sind womöglich auftretende Prinzipien, die der Gegner anwendet. Was sind Verhaltensmuster, die ich beim Gegner analysiert habe? Dafür brauche ich halt Daten. Was sind daraufhin reaktive Verhaltensmuster, die wir mit unserer Mannschaft wieder als Gegenzirkelschluss dagegen auf den Plan werfen? Also Vorbereitung für das, was kommt. Ich weiß nicht genau, was kommt, aber ich probiere, meine Prinzipien durchzudrücken. Und das andere wichtige Vokabular von dir eben gerade, das Trainerteam. Das macht der Trainer ja nicht alles selber. Der hat Mitarbeiter, der hat Führungskräfte, der hat neben sich aufgebaute Experten. Der ist meistens nämlich sogar nur Generalist. Und das meine ich ganz, ganz wertschätzend, ja, dass der Headcoach ein guter Generalist ist. Und um ihn herum hat er ein Trainerteam mit Experten. Der eine mehr für die Taktik, der andere mehr für die Gesundheit, der dritte mehr für den empathischen Bereich mit den Spielern. Also ja, der gute Trainer baut um sich herum andere Top-Führungskräfte auf in einer möglichst flachen Hierarchie, um das Team entsprechend zu präparieren, zu führen und weiterzuentwickeln.
Ja, super. Also wir haben ja in unserer Zuhörerschaft Unternehmerinnen und Unternehmer, die alleine arbeiten, also Solo-Selbstständige und natürlich auch welche, die kleine und größere Teams zu verantworten haben. Und wir haben uns ein bisschen abgestimmt, was wir heute alles beleuchten wollen, ohne ein großes Skript zu haben. Aber es soll ein bisschen auch um die Frage gehen, Disziplin und vielleicht auch Entspannung, ja, im Sinne des Sports und im Sinne des Business. Wie viel braucht es davon? Dann vielleicht auch die Frage, gerade mit einer Taktik vorzugehen, also mit einem Plan oder aus dem Bauch heraus. Oder jetzt habe ich gelernt, super Idee, super Unterscheidung, Vorbereitung statt Plan oder und Plan. Das wäre sicherlich nochmal ein Thema. Und um Motivation würde ich gerne noch mit dir sprechen, also Selbstmotivation auch und Teammotivation, sodass ich glaube, von unserem Curriculum, was sehr umfangreich ist, mal sehen, wie lange wir dafür brauchen, ob wir ein oder zwei Hälften hier zusammenschneiden müssen, aber das interessiert sowohl einzelne Unternehmerinnen und Unternehmer, die alleine arbeiten, aber auch welche, die ein Team zu verantworten haben. Also ich glaube, da ist heute für jeden was dabei mit einem super spannenden Gesprächspartner. Ich bin gespannt. Ja, und jetzt fange ich gerade mal an mit dem ersten Punkt. Disziplin versus Entspannung. Also letztens, ich gehe öfters mal laufen, relativ häufig, und dann hat einer gesagt, du musst halt immer wieder mal eine Pause machen, sonst kommst du nicht weiter. Also so nach dem Motto, 3 Tage trainieren, 1 Tag nicht trainieren, ist besser wie die rollende Woche. Also meine Frage an dich ist, wie ist es jetzt im Business? Muss man sich immer disziplinieren? Kann man es auch mal laufen lassen? Kann man da Analogien aus dem Sport herstellen? Wie macht man das im Sport?
Im Sport gibt es halt einen Trainingsplan. Der Trainingsplan gibt mir vor oder sagt mir, okay, was möchte ich eigentlich trainieren? Wo möchte ich mich weiterentwickeln, um dann, wenn es darauf ankommt, im Wettkampf entsprechend zu performen? Ich glaube, dass jeder Selbstständige, jeder Solo-Selbstständige für sich auch einen gewissen Trainingsplan hat, nämlich, hey, was muss ich eigentlich vorbereiten bei mir in meinem Business? Ist meine Positionierung klar? Sind meine Produkte klar? Ist mein Außenauftritt klar? Ist meine Website aktualisiert? Ist mein CI noch irgendwie zeitgemäß? Es gibt ja wahnsinnig viele Dinge, die ich im Hintergrund vorbereiten kann, wenn ich sogar vorbereiten muss, um dann beim nächsten Kundenkontakt entsprechend auch zu performen. Und ich glaube, dass wir Selbstständigen einfach lernen müssen, was will gerade der Markt von uns. Wenn es mal eine Phase gibt, wo es ein bisschen ruhiger ist, würde ich total viel trainieren, dann würde ich investieren in Wissen, dann würde ich in diese Hintergrundarbeit investieren. Ja, und wenn mich halt der Kunde, die Kundin braucht, ja, dann geht es natürlich um Performance, dann geht es natürlich um Leistung. So, da wir aber nicht alle wie ein Duracell-Häschen 24/7 nur arbeiten können und ganz oft ja auch Ideen, wie vom dir besagten Jogging gerade kommen oder aus guten Gesprächen, aus guten Podcasts wie diesem hier, ist natürlich in meiner Augen unerlässlich, immer wieder auch Phasen der bewussten Entspannung einzubauen. Und es ist keine Floskel, wenn man sagt, dass die Top-Athleten werden in den Pausen gemacht. Denn die Top-Athleten trainieren, aber jeder Körper, jeder Geist braucht seine Pausen, er braucht seine regenerativen Phasen, die muss ich mir nehmen. Und natürlich freuen wir uns, wenn wir viel zu tun haben und viele Kundenanfragen haben, ja, und immer schön busy Rechnung schreiben. Aber wenn es mal nicht so ist, ist das erstmal nicht schlimm. Die Frage ist immer, wie nutze ich die Zeit zum Training und zur aktiven Regeneration?
Ja, das habe ich vermutet, diese aktive Regeneration, in der man sich einfach auch nichts vornehmen sollte. Ich schaffe das wirklich auch schwer, muss ich sagen, weil meistens ist mein Kalender voll. Und müsste man sich nicht eigentlich in den Kalender Zeiten reinschreiben, wo man einfach nichts macht?
Aus meiner Erfahrung mit den Führungskräften, die ich jetzt oder im letzten Jahr bei mir kennenlernen durfte, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die hat noch eher das Phänomen zu viel auf der Liste, von Meeting zu Meeting, keine Pausen, 16 Uhr Termin bis 16 Uhr, Anschlusstermin um 16 Uhr, völlig, völlig sinnlos. Wer Deep Work gelesen hat von Newport, der weiß, das kann eigentlich nicht gut gehen, wenn ich ohne Sekundenübergang von einem Meeting ins andere gehe. Und wir haben sehr bewusst daran gearbeitet, Timeboxing mal als Vokabel, sich ganz bewusst im Tag auch Pausen reinzunehmen. Warum? Ich stehe weniger auf dem Begriff des Zeitmanagements, ich stehe auf dem Begriff des Energiemanagements. Wir haben nur eine begrenzte Energie für unseren Tag. Und die Kernfrage ist, wo im Tag geht denn meine Energie genau eigentlich hin? Habe ich den einen Top-Termin um 16 Uhr? Habe ich die eine Keynote, die eine Speech um 17:30 Uhr? Habe ich den einen Workshop erst um 20 Uhr, weil ich mit San Francisco im Austausch bin? Dann sollte mein Tag auch dementsprechend so gestaltet sein, dass mein Energielevel um die Uhrzeit hoch ist. Dazu eine Anekdote, die ich selber schlecht gemacht habe. Wir hatten meine Hallenweltmeisterschaft in Leipzig, 2013 war das, glaube ich. Das wichtige Halbfinale war um 20 Uhr. Was macht Stefan? Er turnt den ganzen Tag irgendwo rum, macht hier die Besprechung, macht da Einzelgespräche, antwortet hier E-Mails, weil Energielevel Stefan immer hoch. Abends um 20 Uhr war ich nicht mehr auf meinem Top-Level. Ein kardinal großer Fehler von mir, der mir nicht passieren darf, weil ich meinen Tag selber nicht gut genug gesteuert habe. Ich habe mich von 14 bis 16 Uhr einfach hinlegen müssen, weglegen müssen, weil klar ist, abends um 8 braucht mich meine Mannschaft. Da brauche ich mich auch selber. Und deswegen, wenn ich mir die Wochen angucke, wenn ich mir die Tage angucke, die wir planen als Selbstständige, würde ich immer schauen, wo werde ich energetisch gebraucht? Wo bin ich wann auch gut? Kenne ich mich gut genug? Und natürlich gehören entsprechende Pausen genauso in den Tagesplan mit rein wie entsprechende Kundengespräche.
Und lässt sich da vielleicht ein konkreter Tipp draus ableiten? Also kann man fragen, keine Ahnung, eine Stunde oder zwei oder auch noch eine halbe Stunde vor dem wichtigen Termin sich zu fokussieren oder ist das beliebig?
Das ist, glaube ich, total individuell. Ja, ich habe mir jetzt auch diesen halbstündigen Puffer, nehme ich mir bei jedem Termin. Ja, ich möchte selber nicht mehr diese harten Anschläge, die ich jetzt oft gehört habe im letzten Jahr, ich möchte selber keine harten Anschläge mehr haben. Und es gebietet ja auch der Respekt gegenüber dem Kunden des Gesprächspartners. Bin ich hier im Termin? Bin ich vorbereitet? Oder komme ich hier halt noch hektisch links von der Kaffeetasse mit rein und weiß gar nicht, wo ich hier eigentlich gerade bin? Das ist, glaube ich, eine individuelle Fähigkeit und auch eine Frage. Es gibt einfach Leute, die kenne ich selber, die sind wahnsinnig gut in der Improvisation. Die kommen hier rein und sagen sofort, ey Heiko, alles klar, ich weiß ja genau, was du machst und hier bin ich und wo. Und andere brauchen halt mal eine halbe Stunde länger, um sich da auch kognitiv reinzudenken, um sich emotional reinzufühlen in das, was kommt. Da gilt der alte Spruch, erkenne dich selbst. Und wenn du meinst und merkst, hey, ich brauche eine Stunde von einer großen Keynote, dann nimm dir bitte die Stunde. Wenn du sagst, nein, ich mag gerade den Flow und ich mag es ein bisschen Duracell-Häschen zu sein, nimm dir nur 10 Minuten Pausen und geh in den nächsten Termin. Das bitte, da setze ich auf die Selbstständigkeit unserer Kollegen. Ja, das muss jeder selber für sich entscheiden.
Und dein persönlicher Trick ist eine halbe Stunde. Also zwischen den Terminen immer eine halbe Stunde Zeit zu lassen. Dass du eine Viertelstunde nacharbeiten kannst, eine Viertelstunde vorbereiten kannst.
Ich habe es wirklich mal ausprobiert im letzten Jahr und ich hatte selber auch dann zum Glück mal wieder volle Tage, wo ich einfach gemerkt habe, du bist nicht gleichermaßen energetisch und auch kognitiv da. Und diese halbe Stunde ist wirklich super, allein für menschliche Bedürfnisse, allein für, hey, welche drei Vokabeln fehlen da gerade, die ich gar nicht verstanden habe, nochmal kurz nachzugucken, dann das Ding bewusst mal wegzumachen, einmal auf dem Balkon, einmal Sonne, die einen trinken ihren Kaffee, die anderen machen 20 Liegestütze, aber mal 10, 15 Minuten das Setup zu verändern, mal ganz bewusst kurz selber zu lüften, ja, also die metaphorische Durchlüftung bei einem selber, um dann vielleicht eine Viertelstunde vor, okay, wer kommt jetzt eigentlich gleich? Wer will was von mir? Wie war der letzte Stand in unserem Gespräch? Welche Erwartung wird heute auch an mich gestellt? Muss ich irgendwas an mir verändern? Brauche ich ein anderes Hemd für Termin 1 als für Termin 2? Also natürlich bin ich als Sportler extrem stark auf dem Trip der Vorbereitung, weil eine gute Vorbereitung ist einfach der erste Schlüssel, um gut in das Spiel zu starten.
Na gut, du hast ja gesagt Performance Coaching und es ist ja schon ein erster konkreter Tipp. Also meine Hypothese wäre, wenn ich wirklich Performance abrufen möchte als biologisches Wesen, dann muss ich auch Pausen einplanen, dann bin ich performanter, als wenn ich auf Anschlag arbeite. Ich glaube, jeder wird es irgendwie nachvollziehen können, aber es ist eine einfache Übung zu sagen, okay, nachdem ich heute im Podcast gehört habe, mache ich zwischen meine Termine eine halbe Stunde Pause. Das wäre schon mein erstes Learning. Vom Profi.
Ganz klares Learning. Und das zweite Learning, wirklich auch das Training von wichtigen Situationen. Ja, gerade wenn mein Kalender mal nicht jeden Tag mit Kundenterminen ist voll. Es gibt ja diese tolle Geschichte, dass irgendwie Steve Jobs für jede Minute seiner Keynotes angeblich eine Stunde geprobt und keine Ahnung was hat, was man da für Geschichten immer hört. Ja, wenn ich erkenne, wo werde ich gebraucht, wo trete ich in Resonanz mit meinen Kunden, wodurch erziele ich Wertschöpfung, dann muss ich in diesen Bereichen einfach auch top sein. So, und das kann ich trainieren, darauf kann ich mich vorbereiten und reinstolpern, weil ich es nicht gut kann oder reinstolpern, weil ich noch müde bin, ist eigentlich bei Selbstständigen, die einen hohen Anspruch an sich selber haben, diszipliniert sein wollen, wie du es auch gerade gesagt hast, diszipliniert eine gute Leistung abrufen wollen, ist eigentlich keine Ausrede und keine Erklärung.
Okay. Ja, gut, das ist nachvollziehbar. Also seinen Arbeitstag mit Pausen zu organisieren, das würde man im Sport ja auch nicht anders machen. Das sieht man auch, wenn ich den Trainingsplan bekomme vom Fußball, vom Trainer. Da gibt es halt einfach die Regenerationsphasen, sonst würden die Spieler gar nicht mehr laufen können.
Das geht ja auch noch weiter. Ich finde es auch gut, dass im Business angekommen ist, die Frage, wie ernähren sich eigentlich Manager tagsüber? Wie ernähren sich Selbstständige tagsüber? Im Sport ist das gang und gäbe. In den ganzen Leistungszentren gibt es mittlerweile Top-Köche, Top-Kücheneinrichtungen. Da wird nichts mehr dem Zufall überlassen, sondern weil die Ernährung natürlich auch zur Regeneration beiträgt. Wenn ich halt von 12 bis 14 Uhr trainiere und 2 Stunden Pause habe, ist dann unglaublich, ob ich mittags Pommes, Pizza oder Döner esse. Nichts gegen Pommes und Pizza esse ich auch mal gerne, aber ist natürlich nicht zuträglich für eine gute Leistung, die ich um 16 Uhr wieder abliefern möchte. Und das können wir ja selber uns auch, wissen wir ja selber, wenn wir mittags den dicken Braten essen mit Kartoffelsalat und nachts bei Tafeln Schokolade, dann schlafe ich halt um 16 Uhr und kann mit Sicherheit keinen guten Workshop mit der Punkt AG machen. Also da geht es ja auch weiter. Organisiere ich meinen Tag energetisch zeitlich, aber womöglich auch mit Aufstehen, Ritualen, Ernährung, Nachdenken, Vordenken. Da steckt viel mehr hinter. Und wenn man da einmal Gefallen dran gefunden hat und auch merkt, hey, das bringt ja was, dass ich in diesem Bereich nochmal ein paar Prozent aus mir raushole und man daraus sogar Gewohnheiten entwickelt, Habits, wie die Engländer, die haben es ja schon sagen, ja, wenn ich die richtigen Habits in den Tag reinpacke, dann bringt es auch richtig Bock. Und dann habe ich auch Energie bis abends um 8 und schlafe nicht um 16:30 am Rechner ein.
Okay, cool. Ja, das ist ja so ein bisschen der Tagesplan, könnte man sagen. Jetzt wird ja immer viel diskutiert, also einige tragen ja vor, ich sag mal, ja, die tragen das ja fast wie ein Pokal vor sich her, dass sie ununterbrochen arbeiten. Ich habe eigentlich schon immer, ich bin schon viele Jahre selbstständig, aber ich habe immer meinen Feierabend gebraucht und auch genossen, also diese Pause, den Tag auch mal abzuschließen und dann, wenn es drauf ankommt, einfach mal in den Fernsehen reinzuklotzen. Das brauche ich dann zum Beispiel. Auch das Wochenende habe ich weitestgehend freigehalten und Urlaub. Meine Frage an dich, Stefan, der Tagesplan mit Pausen verstehe ich. Wie würdest du denn die größeren Zeiträume sehen? Wie würdest du das Thema zum Beispiel Urlaub, Wochenende, wie würdest du solche Dinge einsortieren in den Zeitplan?
Ich glaube, das hängt von zwei Dingen ab. Es hängt davon ab, wo stehe ich mit meinem Business generell. Ja, wenn ich halt noch am Anfang stehe, dann ist es, glaube ich, völlig normal, dass man auch hoffentlich gerne und energetisch aufgeladen am Wochenende auch mal arbeitet, weil es einem einfach Spaß macht, weil man weiterkommen möchte, weil man endlich mal die Bilder auf der Website aktualisieren möchte, weil man endlich mal die Texte fertig geschrieben haben möchte. Ja, ich glaube, dass am Anfang einfach ein größerer Aufwand einfach notwendig ist, um dann mal auch ins Spiel zu starten, um dann mal ready zu sein für den Markt. Aber ansonsten auch die Mannschaftssportart agiert immer in Jahresplänen. Da ist völlig klar, wenn die Weltmeisterschaft Anfang Dezember stattfindet, wird das Jahr rückwärts geplant. Wann sind freie Phasen? Wann wird Sprinttraining gemacht? Wann ist Mannschaftstraining? Wann ist Schwerpunkt Ausdauer? Wann ist Schwerpunkt keine Ahnung was? Also natürlich plant man dementsprechend auch sein Jahr. Und ich glaube, der Selbstständige, um nicht in die Falle zu tappen, oh Gott, ich werde ja immer gebraucht überall auf der Welt, natürlich auch sich überlegen, hey, Mitte August bin ich mal 2 Wochen auf Kreta. Und Ende Oktober bin ich mal 2 Wochen auf La Palma, weil da ist noch schönes Wetter. Und dann diese Zeiträume auch zu verteidigen und entsprechend davor und danach sich seine Prioritäten auch zu legen, ist, glaube ich, genauso Teil einer guten Jahresplanung, absolut.
Ja, also das kann ich nur unterstreichen. Jetzt bin ich zwar kein Profisportler, aber ich habe versucht, also auch im Sinne, viele Menschen haben ja auch Familie, also im Sinne der Familie und des Wohlbefindens mit Partnern und Kindern, das wirklich auch zu verteidigen, wie du so schön sagst. Und ich weiß ja, ich habe versucht, auf meine Frau zu hören, die hat natürlich dann den Druck auch ein bisschen aufgebaut, wenn ich im Urlaub noch telefoniert habe oder so. Und ehrlich, habe ich von Anfang an keine E-Mails bearbeitet, aber Telefon habe ich auch nicht ausgemacht. Und irgendwann habe ich das Telefon ausgeschaltet, habe sozusagen auf stumm geschaltet, habe auch nicht mehr telefoniert und siehe da, es geht. Ich hatte dann am Ende fast 100 Mitarbeitende in meiner Firma, aber die konnten halt auch mal 14 Tage, 3 Wochen ohne mich. Und da darf man den anderen durchaus was zutrauen. Und ja, die Zeit muss einfach auch sein, finde ich. Ansonsten bin ich ganz bei dir, brennt man irgendwann höchstwahrscheinlich aus. Ist auch nicht mehr kreativ und leistungsfähig.
2 Anmerkungen noch dazu. Ich finde es total klug und das höre ich auch in meinem Bekanntenkreis immer mehr. Gerade den Feierabend aufgrund von Familie, Kinder, Freunde, keine Ahnung, denen wirklich sehr, sehr klar zu verteidigen. Ob das dann mal Punkt 18 Uhr Glockenschlag oder 18.30 Uhr ist, völlig in Ordnung. Ja, aber diese Open Days, die müssen weg. Sonst komme ich auch nicht in meinem sozialen System der Freunde, der Familie irgendwie in den Anschluss. Und den Trend, den ich gerade so wahrnehme, dieses, hey, ich gehe mal eher ein bisschen früher ins Bett, fange aber morgens energetisch aufgeladen früh an, ja, mache morgens meine Yoga-Einheit, mache morgens Meditation, nehme mir morgens meine Tagesziele vor, fange auch mal um 7.30 Uhr an, wenn es draußen noch ruhig und still ist, finde ich, glaube ich, eine sehr, sehr kluge Entwicklung, nehme ich ja auch von irgendwelchen verwandten Top-Managern immer wieder wahr. Also ich glaube, nach hinten raus muss der Tag irgendwann ein Ende finden. Und den besten Tipp, den ich von meinem Mentor mal bekommen habe, weil du es gerade schon gesagt hast, Urlaub, Handy, Frau, Gespräche, er hat gesagt, Stefan, besprich mit deiner Frau, welche Stunde am Tag du auch für das Business da sein darfst. Die anderen 23 Stunden bist du aber für deine Frau da. Klarer Vertrag, klare Absprache, dann ist das Handy auch aus. Ja, und wenn du aber sagst, hey, zwischen 9 und 10 muss ich, mache ich, möchte ich, dann ist das auch kein Thema. Was dir nervt, ist immer dieses, oh, ich muss mal kurz rangehen, sorry, darf ich. Das wollen wir alle nicht. Ja, aber eine klare Absprache, wann ist Urlaub, aber diese eine Stunde, Schatzi, die brauche ich mir heute am Samstag, weil das wirklich wichtig. Da gibt es auch keine Streitereien.
Ah, jetzt bin ich ja beruhigt, dass du jetzt das noch aus deinem Urlaub eingrenzt. Ich habe schon gemeint, du hast ein Business aufgebaut, wo du eine Stunde am Tag arbeitest und die andere.
Das wäre.
Ja, also da habe ich mir persönlich geht es anders, aber ich glaube, das ist natürlich auch individuell. Mein Problem ist, ich kann nicht schnell abschalten. Also wenn ich dann in der Stunde irgendwas tue, dann lege ich nicht auf und bin wieder im Urlaub, sondern ich lege auf und bin noch 4 Stunden lang im Business.
Okay.
Ja, und unter dem Gesichtspunkt, weil meine Frau mich kennt, hat sie da sozusagen drauf gedrungen, dass das nicht passiert und da hat sie mich gut gekannt. Aber vielleicht kann man einfach mitnehmen, das ist natürlich auch wieder individuell abhängig, man hat einer seine beste Zeit und ich kenne andere, die können wunderbar abschalten, aber ich konnte es nie gut, muss ich sagen. Ich habe immer die Themen lange mitgenommen und habe sie dann noch grübelnd im Kopf behalten. War dann doch nicht für meine Frau da, obwohl ich nicht telefoniert habe. Und für meine Familie, genau. Ja, das heißt, das Thema Entspannung erscheint mir wichtig zu sein, weil ich sehe auch einen gewissen Trend, der mir jetzt wiederum nicht so gefällt. Oder beziehungsweise, ich meine, jeder kann machen, was er möchte. Aber ich sehe absolute Trends, Business-Termine in den Abend reinzuschieben. Also häufig auch sowas wie jetzt unsere Podcast-Geschichte. Wir haben es jetzt 17.30 Uhr gerade, wo wir es aufnehmen. Und ich möchte auch 18.30 Uhr eigentlich fertig sein mit meinen Business-Themen. Aber viele sagen, ja, können wir uns vielleicht 19 Uhr, 20 Uhr irgendwie nochmal verabreden? Ich sage immer, nein, können wir nicht. Also ich bin dann einfach raus. Aber ich sehe einen eindeutigen Trend zu diesen späten Terminen, Business-Terminen, auch wenn es nur um Backend-Themen geht, Weiterbildung geht und so weiter. Trotzdem finde ich, irgendwann muss auch ein Tag auch mal zu Ende sein.
Ja. Nehme ich auch wahr, gerade der ganze Bereich natürlich unserer sehr beliebten Free-Webinars. Ne? Hier nochmal das Webinar und da die Fortbildung und dann irgendwie 18.30 bis 20.30. Na gut, die wissen natürlich auch, wenn ich was verkaufen möchte, muss ich in die Randbereiche gehen. Ne? Muss ich morgens mal um 7.30 Uhr ein Angebot raushauen und abends eins um 18.30 Uhr, sonst bekomme ich halt die Leute nicht. Aber ich finde es schön, wie du es sagst und so wollen wir auch mit Menschen arbeiten. Das kann am Ende ja bitte auch jeder selber entscheiden, ob er um 18.30 Uhr noch Energie, Zeit und Lust hat, da reinzugehen. Oder ich sage, nein, ab 19 Uhr möchte ich in der Innenstadt auch mal mein Cuba Libre trinken oder meine Pizza essen und morgen früh ab 8 bin ich auch sehr gerne wieder für dich da. Und das finde ich halt auch so schön und wichtig, gerade als Selbstständiger. Ich mag das Wort Spielregeln, ja. Die Spielregeln für sich selber klar zu machen, ja. Nach welchen Regeln ticke ich? Nach welchen Regeln ticke ich aber bitte auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen? Und das ist wie immer Verhandlungssache. Und da ist dir auch keiner böse, wenn er sagt, nee, pass mal auf, Freundchen, 19 Uhr kann ich halt nicht, morgen früh um 8 ja sehr gerne. Dann ist das halt so. Und das müssen wir lernen, finde ich, Freiräume zu verteidigen, erkennen, wann wir auch gute Lieferanten sind, wann wir energetisch und kognitiv auch delivern können, wann wir wirklich auch für den Kunden, für unsere Leute da sind. Und wenn wir halt, ich bin zum Beispiel, ich bin halt ein Morgenmensch, ich bin, habe morgens meine besten Phasen, abends gibt bei mir die Kurve brutal runter, ja, Thema 20 Uhr Hockeyspiel, ja, ich will im Abend auch gar nicht, oder ich möchte am Abend einfach nicht noch hochenergetisch liefern müssen. Das ist nicht meine größte Stärke. Du kannst mit mir morgens um 7 aber um die Isar laufen und nebenbei Business-Termine besprechen. Da bin ich total heiß drauf. Also erkennen, was kann ich, was möchte ich, und das muss man im Umfeld auch klar mitteilen dürfen. Das ist völlig in Ordnung.
Ja, also das ist ein schönes Zwischenfazit, finde ich. Also nach dem eigenen energetischen Level schauen und dann die Pausen so einplanen, dass man da das Beste für sich rausholt, aber dennoch Pausen. Der eine braucht zu früh, der andere braucht zu Abend. Der eine braucht es auch am Wochenende, der andere vielleicht nicht. Ich bin jetzt übrigens ähnlich drauf, wie du, was das Thema anbelangt. Ich glaube, wir heißen dann Lerchen? Ja, genau, Lerchen. Ja, die anderen heißen Eulen, glaube ich. Genau. Also ich bin auch früh wach, aber ich bin auch kaputt. Und vielleicht noch ein Gedanke. Ich finde auch, meine Kunden haben verdient, dass ich voller Power bin in der Zeit, wo ich mit ihnen arbeite.
Ja.
Ich hatte jetzt heute ein Coaching und es ging 5 Stunden oder so. Und dann war der Coachie kaputt und er hat seine Lösung in der Hand gehabt und ich auch. Aber ich brauche dann auch für diese 5 Stunden die volle Energie, um den Prozess gestalten zu können. Und das hat er auch verdient. Wenn ich dann ewig lange gestern Abend noch gewerkelt hätte, hätte ich heute früh nicht die Power gehabt, die mein Kunde verdient. Dafür zahlt er ja auch. Das hat er auch verdient. Ja.
Und das merkt der Kunde auch, sage ich dir. Der merkt das, ob du da bist, ob du energetisch vorbereitet bist, ob du inhaltlich vorbereitet bist, ob du über diesen Zeitraum bei der Sache bleiben kannst. Das spürt er. Und dann sind wir beim Thema Professionalität oder auch Disziplin. Ja, schaffe ich das dann auch so einzuhalten, zu verteidigen, und das macht am Ende ja auch letztendlich deine Dienstleistung auch aus. Hey, wenn ich mit dem Heiko spreche, dann merke ich einfach, der ist im Termin, der ist top vorbereitet, der zieht das durch, nimmt dort die 3 Extrakurven mit, besseres Feedback kann man nicht bekommen.
Ja, das glaube ich auch. Also da sollte man darauf achten, dass man on point dann auch die Energie hat, genau wie beim Spiel. Und jetzt, Stefan, sind wir sehr schnell über deine Sportkarriere hinweggegangen. Aber du bist Doppel-Olympiasieger als Trainer, glaube ich auch, ne? Und dann als warst du ja Bundestrainer gewesen, 3 Jahre
genau,
lang.
Genau, als Coach, genau.
Ja, aber erzähl noch mal was dazu, zu deiner Sportkarriere.
Ja, die verlief eigentlich klassisch zu Beginn. Ich habe sehr früh angefangen, Feldhockey zu spielen und war offensichtlich in jungen Jahren schon relativ talentiert, sowohl was die Spielerei angeht. Ich habe dann auch Bundesliga sehr früh gespielt und Jugendnationalmannschaft, habe aber auch sehr früh Trainerämter angeboten bekommen, erst im Jugendbereich. Mit 13 habe ich meine erste Kindermannschaft übernommen. Mit 22 wurde ich sehr früh Bundesliga-Trainer. Wenn ich jetzt überlege, wie Leute mit 22, und ich war damals schon, also Wahnsinn, also habe ich mir irgendwie zugetraut. Dann hatte ich die Freude und Ehre, sehr früh zur Nationalmannschaft dazu stoßen zu dürfen als Co-Trainer. Viele Jahre, 7 Jahre habe ich da unsere Herrenmannschaft begleitet. Und 2008 und 2012 in Peking und London war ich Teil unserer Goldmedaillenmannschaft, quasi als Co-Trainer zuständig für die taktische Ausrichtung, für die strategische Ausrichtung, für alles, was quasi mit Daten, Analyse und das nächste Spiel, Vorbereitung, Nachbereitung angeht, weil ich eine sehr analytische Ader bei mir in meinem Köpfchen habe. Dann war ich viele Jahre später nochmal Head Coach der Herren-Nationalmannschaft. Das war dann weniger erfolgreich, weil der Erfolg nicht kam. Wir wurden zwar immer brav 4. und 5., aber wir wurden nicht 1., 2. und 3. Dementsprechend hat das System Verband sich dann entschieden, sich von mir zu trennen 2019, weil wir immer im Leistungssport, du musst halt Ergebnisse liefern. Das kennst du ja von seiner eigenen Position auch. Wenn der Trainer noch so nett und steckig ist, aber wenn er am Ende keine Punkte holt, muss das System irgendwie irritiert und verändert werden. Ansonsten gibt es wahrscheinlich wenig Hoffnung auf Besserung. Und dementsprechend war dann 2019 mehr oder weniger meine Trainerkarriere dann auch beendet. Also ich habe, sage ich immer, alles erlebt von ganz oben, aber auch mal schön auf die Mütze bekommen und da ist die Tür und Feierabend. Da bin ich im Netzwerk, bin ich ja sehr, sehr froh drüber, weil man ja auch sieht, es gibt keine Automatismen in dynamischen Welten. Es hängt alles zusammen, es ist immer wieder neu und immer wieder ein großer Anspruch, sich auf die Gegebenheiten vorzubereiten. Und genau, aus all dem, glaube ich, habe ich relativ viel erleben dürfen, sehen dürfen, mitmachen dürfen, was so Teams, Dynamiken und Menschen angeht. Und daher rührt ja auch meine jetzige Positionierung, das mal an die Businesswelt hoffentlich klug und verständlich auch zu übertragen.
Ja, höchstwahrscheinlich. Naja, ich finde immer, es ist auch eine Frage, wo der Schwellwert ist für Erfolg. Also wenn jetzt hier unser Trainer an allen den 4. Platz holen würde, würde er nicht entlassen, kann ich dir garantieren.
Schön, sehr gut, genau richtig.
Das heißt, im Hockey hat man sehr hohe Ansprüche. Ich meine, wenn ich in der Welt auf Platz 4 komme, und dass der Grund ist, den Trainerjob zu verlieren, dann weiß man, wo der Anspruch ist im Hockey. Das ist dann halt auch besonders hart.
Das war vorher klar. Also wenn du da unterschreibst auf der Position, dann ist völlig klar, dass du bei Olympischen Spielen, Welt-Europameisterschaften, dass du Medaillen holen sollst und musst. Das ist der Selbstanspruch der Mannschaft und des Verbandes. Wir sind immer noch Deutschlands erfolgreichste Ballsportart bei Olympischen Spielen. Also keine Mannschaft hat mehr Olympische Medaillen geholt als die Hockeyspieler. Mhm. Dementsprechend, das weißt du vorher. Und wie immer, Erfolg ist halt nicht planbar. Haben wir ja auch schon gelernt. Leistung kannst du vielleicht irgendwie planen, aber nicht Erfolg. Und dementsprechend, ja, war es ja auch für mich eine riesen Herausforderung zu gucken, kann man so eine Mannschaft, kann man so ein System so bauen, dass du am Ende auch erfolgreich bist, aber wenn dann halt allein nur 3% hier und 5% da fehlen, dann bist du es halt nicht und dass dann eine Veränderung auch notwendig sein kann, war für mich dann auch keine Überraschung. Ich habe es dann auch geahnt oder befürchtet nach der dritten Turniergeschichte, wo wir keine Medaille geholt haben. Aber genau wie du sagst, ist auch ein schönes Thema für unsere Zuhörer. Ja, Erfolg bitte nie absolut sehen, sondern immer in Relation zu was bin ich, wo will ich hin? Ja, war die Leistung trotzdem gut, aber vielleicht nicht die Medaille oben bei rausgekommen. Also Erfolg ist ein großes Wort, ein großes Buzzword, wo aber auch sehr viel Kleinteilerei hinterliegt. Und genau, allen wäre Platz 4 wahrscheinlich total zufrieden. Die Hockey-Leute waren es halt nicht. Und ich war es natürlich auch nicht. Ich will da auch, hatte auch andere Ziele. Und von daher waren wir in dem Bereich dann einfach nicht erfolgreich, was völlig in Ordnung ist.
Du warst da insgesamt sehr jung in all deinen Trainerpositionen. Und dann hast du ja sozusagen den Aufstieg erlebt bis zum Bundestrainer in sehr jungen Jahren und natürlich dann auch wieder die Abberufung, auch in sehr jungen Jahren. Und ja, ich denke mal, gerade die Niederlagen, in Anführungsstrichen, da nimmt man ja auch extrem viel mit. Man muss es dann halt einfach auch nur als, ja, man muss diese Niederlage und die Learnings, die man mitnimmt, halt auch nur als Ressource sehen. Dann verzweifelt man auch nicht dran. Und ich sehe jetzt jedenfalls keinen verzweifelten Stefan vor mir, sondern einen, der sehr gechillt sozusagen im Leben steht. Also das hatte ich nicht umgehauen. Das war dann halt eine Episode, die nicht geklappt hat. Ist ja auch okay.
So kann man es sehen. Und natürlich lernt man ja auch dann seine Geschichten durch den Sport und neben dem Sport und immer wieder. Und was ich halt sehr früh gelernt habe, ich bin ganz schlecht, mich im Beschweren über Sachen, die ich nicht ändern kann. Da bin ich total schlecht drin. Und dieses Complaining und Fingerpointing und alles mies und am besten noch das Wetter ist mies, das interessiert mich alles überhaupt nicht. Mich interessiert immer, was kann ich meinem Umfeld als nächstes bieten, was kann ich mir als nächstes bieten. So, und natürlich, keiner wird da gern entlassen und keiner hört gerne, hey, das reicht irgendwie nicht und Feierabend. Das ist kein cooles Gefühl. Da darf man noch mal 3 Tage traurig sein, das ist ja völlig außer Frage. Aber natürlich kommt dann die Frage, was mache ich denn jetzt damit? Was mache ich jetzt damit? Was habe ich gelernt? Wer bin ich? Wofür stehe ich? Ich habe dann selber mal für mich erstmalig auch ein Coaching in Anspruch genommen, ein Karrierecoaching einer sehr renommierten Personalberaterin. Das war super gut, die mir dann auch mal extern den Spiegel vorgehalten hat. Ja, guck doch mal hier und das und so sehe ich dich und Diagnostiken rauf und runter. Und das war gut, weil man natürlich, es ist eine Floskel, aber natürlich lernt man aus Niederlagen so wahnsinnig viel. Über sich selber, über die Prozesse, die man halt probiert hat zu etablieren, aber nicht geschafft hat, über auch die Fehlentscheidungen, die man getroffen hat, personell, inhaltlich. Und wenn man das mal reflektiert, sich Zeit dafür nimmt, kommt man wahnsinnig schlau daraus. Wie man es dann verarbeitet, ist wieder die andere Frage. Thema Positionierung. Was mache ich denn jetzt damit? Wofür kann ich denn stehen? Welche Geschichte kann ich Leuten erzählen? Was kann ich womöglich auch verkaufen, weil ich darin irgendwie einfach Ahnung habe und gut bin? Dieser Schritt folgte dann die Wochen danach.
Ja, und ich finde gerade, wie du es jetzt so schön geschildert hast, diese Niederlage als Ressource zu nutzen und das mitzunehmen, was man besser machen kann, das erleichtert ja auch, die Niederlage gut zu verarbeiten. Und ich habe jetzt natürlich nicht so eine große Geschichte persönlich auch erlebt wie du, keine Frage, aber es gibt zum Beispiel mal kleinere Fälle, die Selbstständigen immer passieren. Man hängt sich mega rein in einen Pitch sozusagen und kriegt ihn nicht. Jemand anders bekommt das. Und stelle ich dann Maule über den Kunde oder vielleicht über den anderen, der irgendwas Unlauteres gemacht haben könnte, kann ich ja mal in mich gehen und überlege, was hätte ich denn besser machen können. Und genau das zu tun, das wäre für mich das große Learning, was ich jetzt gerade gehört habe.
Super gut. Pluspunkt 2, da hatte ich auch eine schöne Erfahrung vor ein paar Wochen sogar erst, Ende letzten Jahres. Da hatte ich 2 Anfragen und die waren wahnsinnig ähnlich. Und ich hatte in beiden Terminen, bin ich mir ein in meiner eigenen subjektiven Wahrnehmung, ich habe beide Male mich sehr ähnlich verhalten. Ich war beide Male gleichermaßen vorbereitet. Ich habe beide Male gleichermaßen hoffentlich interagiert. Und bei dem einen war ich total anschlussfähig. Der fand das super. Und der andere fand das überhaupt nicht super. Ja, also selbst wenn ich reflektiere und sage, hey, war ich bei dem einen Termin womöglich aufgeräumter? War ich da besser? Habe ich da mich mehr reingehangen? Und wenn ich da keine Antwort habe, dann kann es am Ende einfach auch sein, dass es irgendwie persönlich einfach nicht gepasst hat. Menschen sind nicht mit allen Menschen gleichermaßen anschlussfähig, weil die Sprache eine andere ist, weil die Nase mir nicht gefällt, weil der mich an meinen blöden alten großen Bruder erinnert. Keine Ahnung, wo die Antworten liegen. Ja, also selbst das am Ende auch, ich weiß es auch leicht gesagt, nicht persönlich nehmen, sondern hey, das kann ich halt nicht ändern. Wenn der mich nicht mochte, warum auch immer, dann kann ich es nicht ändern. Ich weiß aber, andere finden mich toll und bei anderen bin ich anschlussfähig. Also wieder lieber auf die konzentrieren und auf das konzentrieren, was vor mir liegt, was ich wieder womöglich leicht optimieren kann. Thema Training und Anpassung und auf in die nächste Runde. Da finde ich ja die Tennisspieler so großartig, meine Lieblingsmetapher. Ja, die Tennisspieler haben keine Zeit, nach einem verlorenen Punkt groß in Tränen auszubrechen. Bei den 20 Sekunden schlägt der Djokovic wieder auf. Und wenn ich mich halt dann noch über den letzten Ball wechsle, über die Netzkante ärgere und, oh mein Gott, du Idiot, und die Hand muss doch anders. Nein, es geht weiter in 20 Sekunden. Das finde ich so großartig. The next move, the next hit. Was ist die nächste Aktion, die ich wieder selber beeinflussen kann? Und das lehrt der Leistungssport, der Mannschaftssport so wunderbar, weil der Schiri pfeift nicht ab, während du rumliegst auf dem Boden. Der pfeift nicht ab. Der macht einfach weiter. Und du musst wieder liefern in einer Minute oder in 10 Sekunden. Du musst den nächsten Wurf nehmen. Du musst den nächsten Ball übers Netz spielen. Eine super gute Schule fürs Leben.
Aber das ist doch im Hockey nicht anders.
Meine ich ja. Im Hockey ganz genauso.
In jedem Ballsport. Ich glaube, das ist die Kunst guter Mannschaften, dass sie das Tor einfach gar nicht registrieren. Also das eigene Tor sozusagen. Das, was sie bekommen haben. Die müssen einfach weiterspielen. Und bei guten Mannschaften sieht man das auch. Die lassen sich gar nicht aus dem Takt bringen. Oftmals brauchen die 2-3 Tore, um zu realisieren, wir liegen ja 3-0 hinten, habe ich den Eindruck. Und einige Mannschaften sind ja genial, das auszublenden. Mentales Training, oder?
Mentales Training. Und deswegen, der verlorene Pitch gehört genauso dazu. Es ist unrealistisch zu glauben, dass ich 10-mal pitche und 10-mal gewinne. Und wenn ich 10-mal gewinne, kann es genauso Glück gewesen sein, wie wenn ich 5-mal verliere, dass es auch nur Pech war, weil der Wettbewerber nochmal den einen Ticken cleverer oder günstiger war, weil der Entscheider die eine Nase im Wettbewerb mehr mochte als meine Nase. Das lerne ich auch im Sport. Nicht jeder Sieg geht zurück auf eine Top-Leistung und nicht jede Niederlage geht zurück auf eine schlechte Leistung. Nein, bitte retro, bitte analysieren. Haben wir wirklich so gut gespielt, dass wir deswegen gewonnen haben? Oder haben wir eigentlich nicht gut gespielt und haben trotzdem gewonnen? Haben wir gestern Abend richtig gut gespielt, aber trotzdem leider verloren? War dein Pitch, Heiko, richtig, richtig gut, aber es lag halt an anderen Fakten? Okay, dann ist es so. Oder selbstkritisch, nee, ich war gestern Abend auch nicht so richtig da. Ich muss mir selber vorwerfen, ich habe da rumgeeiert, ich habe kein klares Angebot formuliert, ich war energetisch nicht da. Das war völlig in Ordnung, dass ich den Pitch nicht gewonnen habe. Das heißt kritische Analyse.
Das ist ein spannender Gedanke. Also erstmal, ich glaube, jeder, der Fußballspiele anschaut und auch Hockeyspiele anschaut, ein Beispiel, wird es bestätigen. Also es gibt extrem schlechte Spiele, die man gewinnt, also dreckige Siege erlingt, wie es so schön heißt, und man hat auch schon mega Pech verloren. Man war die ganze Zeit die bessere Mannschaft und hat dann in der 92. Minute noch eins reinbekommen im Fußball. Beides gibt's. Das heißt ja, auch Erfolge sollten kritisch reflektiert werden, um man was besser machen kann. Das ist so ein kleines Learning, finde ich.
Super gut, super gut. Und genauso ist das in der Selbstständigkeit auch. Wie lief mein Jahr? Was davon ist aufgrund meiner eigenen Leistung reingekommen? Was war einfach auch ein bisschen Glück, dass ich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war? Was haben mir andere Menschen zugeschustert, zugeschoben? Wovon habe ich auch profitiert? Die kritische Analyse, das kritische Lernen, das kritische Beobachten der eigenen Leistung, der eigenen Fähigkeiten, unumgänglich als Top-Trainer und auch unumgänglich als Top-Selbstständiger. Ja, weil vieles ist einfach auch am Ende Glück und Pech. Und wie man auch sagt, irgendwie, ja, was hat man irgendwie, Svetislav Pesic gesagt, der große Basketballtrainer, ja, Trainerarbeit ist irgendwie 80% vor dem Spiel, danach habe ich nur noch 20% Einfluss auf das, was kommt. Und das ist ja einfach in der Selbstständigkeit auch ganz oft so. Wir müssen gucken, dass der Außenauftritt stimmt, wir müssen gucken, dass wir die richtigen Fragen stellen, wir müssen gucken, dass wir die richtigen Antworten parat haben, wenn wir gefragt werden, aber ganz am Ende formal entscheiden, ob wir Aufträge bekommen, ja oder nein, können wir auch nicht. Wir können alles dafür tun, wir können ja an der Erfolgsfaktoren-Schraube drehen, wie ich immer sage. Wir können gucken, was sind unsere Erfolgsfaktoren, was ist mein USP, was ist mein Außenauftritt, was ist meine Positionierung, alles gut, alles schön, aber die finale Entscheidung liegt immer bei anderen Menschen.
Ja, das ist richtig. Ich sage dann gerne, an dieser Stelle ist es wichtig, vielleicht einfach statistisch zu denken. Ich muss dann einfach mehr, also je mehr ich Angebote schaffe, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann irgendwann der Kunde sich für mich entscheidet, weil, wie du es richtig sagst, die Entscheidung liegt halt beim Kunde, ich kann sie nicht erzwingen. Aber wenn ich mehr Samples produziere, sozusagen, ist die Wahrscheinlichkeit einfach größer.
Und je öfter ich aufs Tor schieße, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich bei 30 Torschüssen auch 3-mal treffe. Wenn ich nur 2-mal aufs Tor schieße, kann ich halt mathematisch schon nicht 3-mal treffen.
Klar. Ja, ganz, ganz genau so. Also es lassen sich immer sehr schöne Analogien zum Sport herstellen, finde ich. Und genauso sehe ich das auch. Ja. Aber es kann auch passieren, der eine schießt 30 Mal aufs Tor und trifft nicht und der andere schießt 2 Mal drauf und trifft 1 Mal. Und das ist dann halt so ein dreckiger Sieg, der passieren kann. Und auch das kann es geben.
Atletico Madrid, die sogenannte beste szenendominante Mannschaft der Welt, die hat in ihrer DNA drin, dass die immer nur 8 Chancen braucht und davon 2 oder 3 Buden macht. Das ist die typische Spielweise bei denen. Und andere Mannschaften wie Guardiola, 80% Ballbesitz, 25 Torschüsse. Klar, die gewinnen nochmal 4-1 mittlerweile. Aber wunderschönes Beispiel. Es kommt auf die Ausrichtung drauf. Es kommt darauf an, hey, wer will ich sein? Wofür stehe ich? Was ist meine DNA? Genauso im Sport wie auch im Unternehmertum.
Na, das kann ich ganz gut nachvollziehen. Naja, es ist ja so, wir sind ja beide so ein bisschen systemisch auch denkend, glaube ich. Und jeder Kundenkontakt, wie du es vorhin so schön gesagt hast, ist ja immer ein neues System. Also ich kann mit der exakt gleichen Geschichte, mit der gleichen Energie, mit der gleichen Performance vor einer Gruppe von Menschen performen und mit der gleichen Geschichte vor anderen nicht, weil einfach das System ein anderes ist, der Kontext ein anderer ist und einmal klappt es und einmal klappt es nicht. Und das kann ich gar nicht beeinflussen. Es sei denn, und das ist vielleicht ein kleiner Punkt noch, wenn ich versuche, mich auf das System einzuschwingen. Also sprich, wenn ich die Chance habe, naja, du würdest vielleicht sagen, eine Gegneranalyse zu machen. Also wenn ich die Chance habe, mich ein bisschen auf die Leute einzustellen, mir das Setup vorzustellen, was ist das für eine Firma, wie ticken die da und so weiter und so fort, dann kann ich vielleicht ein bisschen mich in das System einfühlen und erhöhe wieder die Wahrscheinlichkeit.
Die Frage der Anschlussfähigkeit, ne? War ja auch spannend bei Borussia Dortmund. Dann mit Favre, war Favre der richtige Trainer, haben sie ja Wochen, Monate lang diskutiert. Ja, passt Favre zu der Kultur? Fußballvereine müssen genauso schauen. Ja, haben sie womöglich die richtigen Entscheider, passen zu den Rahmenbedingungen, die anschlussfähig in dieser Kommunikationskette in der Lage sind zu arbeiten? Ich bekomme eine Vortragsanfrage. Natürlich möchte ich in der einen Stunde nicht wissen, worüber ich reden muss. Das werde ich mir schon überlegen. Ich möchte wissen, wer sitzt da vor mir im Publikum? Was haben die für ein Vorwissen? Was haben die für eine Erwartung an mich? Wie ist das Setting im Raum? Sitzen die weit von mir weg? Sitzen die mir vor der Nase? Ist danach eine Q&A? Ja oder nein? Soll ich die ein bisschen provozieren, weil es ein Thema gibt? Gibt es danach Anschlussworkshops und die brauchen mich nur als Auftakt? Also ne, das sind Fragen, die den Rahmen betreffen. Und wenn ich das vermeintlich klug analysiere und mit den richtigen Fragen, mit der richtigen Botschaft in den Raum reinkomme, dann erhöhe ich natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde mit mir auch zufrieden ist, weil ich anschlussfähig war und das, was ich gesagt habe, hoffentlich Ohr und Herz bei den Leuten auch erreicht hat.
Ganz genau. Also das wollte ich nur noch mal ergänzen, dass dieser Kontext zwar natürlich jeweils anders ist und auch dazu beiträgt, ob es klappt oder nicht, aber ich bin der Sache nicht ausgeliefert. Ich kann den Kontext erkunden und mich darauf einstellen. Ich habe da so ein kleines Beispiel, was mir auffällt, wenn ich zum Beispiel einen Vortrag halte. Dann hat man früher vielleicht eine PowerPoint vorgeführt, man stand ja selber auf der Bühne. Und das war das Setup. Also ich stand auf der Bühne und hinter mir lief eine PowerPoint, aber die Leute haben mich entertainen gesehen. Und ich glaube, das macht Sinn, wenn man das sieht, in meinem Fall. Wenn ich das jetzt online mache und teile eine PowerPoint-Präsentation, dann sieht man mich halt gar nicht mehr. Also sprich, dann sehen die Leute die PowerPoint-Präsentation und ich glaube, ich kann es noch so gut machen. Jeder pennt nach einer Viertelstunde PowerPoint-Präsentation als Slideshow im Bildschirm ein. Also habe ich mir hier hinter mir, man kann es jetzt nicht sehen, ich schildere es mal, hinter mir steht ein Flipchart und ich versuche möglichst viele meiner Vorträge, die ich jetzt online durchführe, also Zoom-Meeting etc. pp., am Flipchart zu machen und keine PowerPoint zu zeigen und erhöhe damit die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute aufmerksam bleiben. Sie sehen mich, ich sehe sie natürlich auch und kann meine Performance sozusagen an der jeweiligen Zielgruppe ausrichten. Das ist jetzt so ein kleines Beispiel, wie man darauf reagieren kann. Und was?
Absolut.
Was früher funktioniert hat, muss jetzt nicht funktionieren. Und ja, ich halte auch Vorlesungen hier vor meinen Studierenden, die ja gewohnt sind, die Kamera auszuschalten. Und ich habe mal ein bisschen so einen kleinen Zwang eingeführt, sehr zum Unwesen der Menschen, dass ich die Kamera anhaben möchte. Weil ich sage, wenn ich kein Feedback von euch bekomme, wie soll ich dann einen Vortrag halten? Ich rede dann in so ein schwarzes Off rein und leiere meine Vorlesung runter. Das ist ja ganz schrecklich für die, die zuhören müssen. Ich brauche die Gesichter der Leute, um zu sehen, ob das anschlussfähig ist. Wie du sagst, Stefan. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Hinweis, dass ich sehr intensiv gucken muss, ob meine Botschaft ankommt, mal vorsichtig wieder einen Schritt zurückgehen, wenn ich den Eindruck habe, das war zu viel, ein bisschen schneller machen, wenn ich den Eindruck habe, die Leute haben es schon lange verstanden und auch gerne mal konkret die Frage zu stellen, kann ich schneller machen, kann ich es überspringen und nicht meine Chronografie so lassen, wie ich sie mir ausgedacht habe, sondern das an der Zielgruppe ausrichten. So wie du auch beim Spiel Die letzten 20%, hast du gesagt, während des Spiels, musst du dann sozusagen das Feintuning machen, auch als Trainer, und musst die Taktik anpassen, wenn du siehst, die spielen ja ganz anders, als ich dachte, oder?
Genau, absolut. Intervention, wenn es noch Möglichkeiten gibt, was zu ändern, muss ich es ändern. Und davor, also schön gerade mit dem Raum beschrieben und mit deinen Studierenden oder mit dem Keynote-Publikum, Trainer, aber auch wir als Selbstständige, die mit Teams arbeiten, mit Menschen arbeiten, wir müssen halt auch gute Resonanzleser oder Leserinnen sein. Ja? Erkennen wir, ob wir in Resonanz mit Menschen kommen? Erkennen wir, wie die auf uns reagieren? Spielen die mit dem Handy rum nach 5 Minuten oder gucken die mir in die Augen und hängen irgendwie an meinen Lippen metaphorisch? Also sind die noch dabei, ja oder nein? Und wenn die halt am Handy rumspielen, dann liegt das nicht an denen, dann liegt es halt an mir. Absolut. Dass das Setting irgendwie halt nicht stimmt, dass der Inhalt langweilig ist, dass zu viel PowerPoint, dass zu viel Buchstaben wieder auf der Folie stehen, dass ich zu monoton laber, dass ich zu schnell spreche, dass ich einschlafe beim Sprechen. Ich weiß es nicht. Aber das ist ja die große Kunst. Erkennen wir in der Arbeit mit anderen Menschen, ob wir noch in the game sind, ob die Resonanz noch stimmt, ob wir Energie geben können und die Energie irgendwie übertragen können auf die, um die es ja eigentlich geht. Es geht bei der Keynote nicht um uns. Es geht um die 200 oder die 20 Leute, die gesagt haben, hey, ich investiere meine Zeit, ich setze mich dahin, weil ich den Heiko und den Stefan heute mal hören möchte.
Absolut. Das ist ein sehr, sehr schönes Bild, sehr gute Einstellung auch. Ich glaube, es wird auch keiner ein erfolgreicher Speaker, wie es so schön heißt heute in Neudeutsch, wenn er das nicht kann, wenn er nicht die Resonanz spürt. Das muss man drauf haben. Aber auch im Einzelgespräch mit Kunden ist es wichtig. Und dann sage ich lieber mal nicht so viel quatschen, lieber mal eine Frage stellen, lieber die Leute auch mal reden lassen im Einzelgespräch, um sich dann auch besser einschwingen zu können. Ich versuche dann auch die Vokabeln zu nutzen, die meine Kunden benutzen, genau. und so weiter und so fort. Und wenn der eher auf Zahlen, Daten, Fakten steht, dann bringe ich eher Zahlen, Daten, Fakten. Steht der eher auf Referenzen, habe ich halt eine Referenz. Aber ich mache nicht das eine, wenn der Kunde das andere will. Und das kriege ich raus. Und das ist vielleicht so ein Hinweis, finde ich sehr wichtig, die Resonanz zu erspüren. So hast du es, glaube ich, genannt.
Deswegen ist ja die Auftragsklärung so wichtig. Ich weiß, dass nicht jeder Kunde, der mag das, wieder die Fragen und ich habe die Stunde nicht. Doch, wir nehmen uns bitte die Stunde, weil die Stunde der Auftragsklärung ist für Sie am Ende von Vorteil. Weil ich möchte erspüren, worum geht es Ihnen wirklich? Was ist Ihr Bedürfnis? Welche Idee liegt denn, dass Sie mich angefragt haben? Welche Erwartungen haben Sie an mich? Was sind Do's, was sind Don'ts, was sind Go's, was sind No-Go's? Das möchte ich erfahren. Damit steigt Ihre Chance, dass Sie ein gutes Feedback für mein Engagement bekommen. Und das erwarte ich. Das kostet Sie nichts, ja, aber es bringt Ihnen was, wenn wir diese Stunde heute nehmen, weil dann kann ich mich besser einspüren, schönes Wort von dir, dann kann ich mich besser einspüren, vorspüren auf das, was kommt.
Mit der Auftragsklärung geht ja ein Auftrag eigentlich los. Heute soll diese Episode an dieser Stelle geschnitten werden und nächste Woche geht es weiter mit dem Teil 2 meines Interviews mit Stefan Kermas. Ich freue mich schon und ich hoffe, ihr seid alle wieder dabei.